The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Hallo zusammen, wir sind's wieder. Herzlich willkommen bei Face of Death. Hier ist Bella und quasi direkt aus dem Learjet gestiegen der Hatti auf der anderen Seite. Wie geht's dir, Hatti? Hallo.
Hola, ¿qué pasa? Ja,
hola.
Ich war in Spanien, in Gran Canaria, im Urlaub, ja. Bin wieder gelandet, mir geht's gut. Ja, freue mich, dass wir zu einer neuen Folge uns zusammengefunden haben. Ich habe im Vorgespräch Bella schon erzählt, dass ich angefangen habe, das Skript im Flugzeug zu lesen. Und ja, ich habe mich dazu dann entschlossen, das dann heute zu lesen. Ich weiß nicht, wer dir diese Quelle dieses Falles gegeben hat. Ich weiß auch nicht, was du dir aus den Fingern gesaugt hast. Das finde ich schon, also... ich meine, von den einen oder anderen Sachen hast du mal was gehört, aber ich meine, wir werden es auch gleich in der Einleitung erzählen, man wollte davon eigentlich gar nichts hören, man wollte da gar nicht drüber sprechen. Es gibt auch Quellen, ja, wo Bella sich dann zumindest bedient hat. Eine Quelle hat sie leider nicht gefunden, weil ich gefragt habe, wo kommt denn dieser Arbeitstitel her für diesen Podcast? Aber ja, die Quelle ist dir entschwunden.
Die ist mir irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her hatte. Ich bin auf jeden Fall genau wegen dieser Überschrift, weil ich die irgendwo gelesen hatte, überhaupt auf den Fall gekommen. So, und hatte mir das dann gemerkt. Und dann wusste ich nur noch den Namen von dieser Frau und alles, was ich jetzt an Quellen habe, habe ich halt über den Namen der Frau gegoogelt und ach, keine Ahnung, naja. Aber ich hatte eigentlich gedacht, habe ich dir eben schon gesagt, dass wir nach der letzten Folge diesmal ein bisschen leichtere Kost machen, dass du das jetzt so schlimm findest, hätte ich gar nicht gedacht. Ich fand es mal, ist doch mal ein netter Fall.
Nee, das ist nicht lustig. Das war jetzt auch eher spaßig gemeint von Bella.
Es natürlich. Ist
totaler Ernst, aber ja, es gibt halt auch solche Fälle. Und ja, wir hatten natürlich schon Fälle, so wie die letzten Fälle, was unter die Gürtellinie geht. Und ja, ich sag's mal so, wir sprechen für diese Folge auch eine Warnung aus. Also wer es nicht so blutig mag.
Nein, da müssen wir jetzt bei jeder Folge vorher warnen, das geht auch nicht.
Nein, aber...
die Leute wissen, worauf sie sich einlässt.
Ganz genau. Aber es ist, ja, harte Kost, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und es ist auch wirklich nicht zu lachen. Aber wir wollen euch nicht so sagen, auf die Folter spannen. Wir hoffen, ihr fühlt euch unterhalten, wenn man das so nennen kann. Ich weiß gar nicht, wie man das bei uns im Podcast immer nennt. Fühlt euch gut unterhalten oder wie auch immer. Es ist schwierig, ne, oder?
Ja, aber doch, das kann man doch sagen. Ja.
Genau. Also, damit ihr euch gut unterhalten fühlt, denke ich, hören wir erst einmal in den Fall hinein.
Wer denkt, dass häusliche Gewalt immer nur von Männern ausgeht, der wird heute eines Besseren belehrt. Im Jahr 2000 kommt es in Australien zu einer abscheulichen Tat einer der wohl gefährlichsten und sadistischsten Frauen der Welt. Die Tat von Catherine Mary Knight war so furchtbar, dass die meisten Australier bis heute noch nicht einmal was von dieser Tat erfahren haben. Denn die meisten Journalisten, die diesen grausamen Fall behandeln wollten, kamen dann doch zu dem Schluss, dass das Verbrechen von Catherine so schlimm war, dass niemand die blutigen Details verkraften könnte. Bis heute wird der Fall in den Medien gemieden, aber wir wollen uns heute mal die schockierenden Details einmal vornehmen.
Ja, anhand der Einleitung habt ihr natürlich schon gehört, dass das heute keine leichte Kost wird, wie Bella das ja spießlicherweise gerade erzählt hat. Ich habe Bella auch im Vorgespräch gesagt, dieser Fall erinnert mich so ein bisschen an einen Film. Bella kennt ihn nicht. Wer von den älteren Kollegen vielleicht aus den 90er Jahren den Film Misery kennt, mit einer psychopathischen Krankenschwester, die einen Buchautor gefangen hält und ihn dann quält. Ja, der wird hier vielleicht Ähnlichkeiten sehen, Allerdings muss ich dazu sagen, ich kenne den Film, das, was wir euch hier erzählen, das ist noch eine Spur härter als der Film Misery, aber es ist ähnlich. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem Fall. Es geht um Catherine Mary Knight und ja, wir fangen mit der Kindheit an. Sie wurde am 24. Oktober 1955, eine halbe Stunde nach ihrer Zwillingsschwester Joy, im Krankenhaus von Tenterfield im Südwesten Australiens geboren. Das heißt, wir sind heute mal nicht England, USA oder Deutschland. Wir gehen mal nach Australien oder Russland, hat man ja auch schon oft gehabt. Beide waren das Ergebnis einer Affäre, die ihre Mutter Barbara Ruffin, oder Ruffin, wie spricht man es aus? Du bist ja immer so ein Mensch, der mich...
Ja, ich hätte auch Ruffin gesagt, weil so Ruff gibt's ja auch.
Ja, also Barbara Ruffin mit Ken Knight, einem Arbeitskollegen von ihrem Ehemann Jack, hatte. Barbara hatte bereits 4 Söhne aus ihrer ersten Ehe mit Jack Ruffin. Aufgrund der Affäre musste Barbara mit ihren Kindern nach Moray ziehen. Die Familie Ruffin und Knight waren in der konservativen ländlichen Stadt, ja, ich sag mal, bekannt wie ein bunter Hund, also jeder kannte sie, und die Affäre, ja, war zur damaligen Zeit ein großer Skandal. Affären waren also früher immer große Skandale, wenn da jemand fremdgegangen ist.
Ja, ja, und also, vor allen Dingen dann, wenn da noch Kinder daraus entstanden sind. Ne?
Ja, und ich denke auch mal, das ist auch unabhängig, ob das jetzt USA, Deutschland oder sonst irgendwo ist, hier in diesem Fall Australien, das war halt einfach eine Zeit damals, das gehörte sich nicht. Dennoch lebten sie nun hier gemeinsam, mit Knight und den Zwillingen. Doch es entstand keinenfalls, die große heile Welt, die liebe Familienidylle. Ken war ein Alkoholiker, der Barbara Ruffin offenbar bedrohte und vergewaltigt hat, also auch noch, also in der Ehe oder in der Beziehung vergewaltigte. Dennoch blieb sie mit den Kindern bei ihm. Jack Ruffin, Ex-Ehemann und der Vater ihrer ersten 4 Kinder, starb im Jahre 1959. 2 Kinder, die bei ihm gelebt hatten, 2 weitere lebten schon länger bei einer Tante, zogen daraufhin bei der Familie Knight in Moray mit ein. Also 2 waren bei der Tante und 2 sind dann halt damit zur Mutter gezogen. Catherines Großmutter war eine indigene Australierin aus der Gegend von Moray, die einen Iren geheiratet hatte. Catherine war stolz auf diese Tatsache, musste aber stets stillschweigend bewahren, da die Gegend zu dieser Zeit stark rassistisch geprägt war. Also ein Ire. Also das war völlig egal.
Nee, das Problem war, dass die indigen war, also von den Ureinwohnern abstammte. Ah. Also es war nicht der Ire das Problem, sondern die Großmutter selbst.
Ach so,
die war das Problem.
Okay. Genau. Ja, aber abgesehen von ihren Zwillingen war ihr Onkel Oscar die einzige Bezugsperson, die Catherine nahe stand. Als dieser 1969 Selbstmord begann, war sie total am Boden zerstört und behauptete von da an, dass der Geist ihres Onkel Oscars sie besuchte, der Geist Oscar. Ja. So viel zur Einleitung, und ja, es wird auf jeden Fall noch wesentlich schlimmer.
Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal so grundsätzlich so die Gegebenheiten dort in der Familie. Es ging dann so weiter, dass als Joy und Catherine dann 6 Jahre alt waren, dass sie noch einen Bruder bekommen haben. Ihr Vater arbeitete damals als Schlachter, also die wohnen ja immer noch bei Ken Knight, arbeitete als Schlachter und zog mit seiner Familie in New South Wales und Queensland herum, bis er dann 1969 in einem Schlachthaus von Aberdeen, ungefähr 200 Kilometer nördlich von Sydney, einen dauerhaften Arbeitsplatz fand. Nach Aussagen von Catherine Knight und auch weiterer Familienmitglieder wurde sie bis zum Alter von so 11 Jahren regelmäßig und häufig von verschiedenen Familienmitgliedern sexuell missbraucht. Jedoch, das hat sie immer wieder betont, nie von ihrem Vater. In ihrer Kindheit war Catherine dafür bekannt, sehr jähzornig zu sein und halt schon bei den kleinsten Dingen irgendwie auszuflippen und schier unkontrollierbare Wutausbrüche zu haben. Sie griff in ihrer Kindheit mindestens einen Schulkameraden mit einer Waffe an. Also das ist halt ein Fall, von dem man weiß. Sie wurde auch von einem Lehrer verletzt. Allerdings hat der zu seiner Verteidigung halt ausgesagt, dass er das aus Notwehr gemacht hat. Und bei ihrer Vorgeschichte kann man sich ja auch vorstellen, wenn sie schon mal mit einem Messer irgendwie auf einen Schüler losgegangen ist, dass sich der Lehrer vielleicht auch nur verteidigen wollte. Die meiste Zeit aber war Catherine eine sehr umgängliche Schülerin, die sogar Auszeichnungen für gute Leistungen erhielt. Doch man durfte ihr eben nicht doof kommen. Dann konnte das eben von einer Sekunde auf die andere halt umschlagen und sie war furchtbar dann. Mit 15 Jahren bereits verließ sie dann die Schule in Muswell Brook und begann ein Jahr später in dem ortsansässigen Schlachthof zu arbeiten. Dort halfen Joy und Catherine bereits mit 16 Jahren gemeinsam mit ihrem älteren Bruder oft so beim Entbeinen der geschlachteten Tiere. Und ja, die Arbeit gefiel Catherine dann wohl irgendwie. Und so hatte sie dann mit 16 angefangen, dort in diesem Schlachthaus festzuarbeiten. Vor allen Dingen die scharfen Messer hatten sie ihr irgendwie angetan. Also sie hatte eine große Vorliebe für Messer. Und genau, sie war dann irgendwann, hatte sich, naja, was heißt hochgearbeitet, aber sie war dann fest fürs Entbeinen der Tiere zuständig. Das war so ihre Station. Bedeutet, dass sie die Knochen aus dem Fleisch gelöst hat, bevor es dann weiterverarbeitet wurde. Und während der Tätigkeit erhielt sie natürlich eine Reihe von Fleischermessern, die sie für ihre Arbeit natürlich benötigte. Sie hatte ja aber eine gewisse Vorliebe für Messer und es ging nachher so weit, dass sie ihre Arbeitsmesser bei sich überm Bett aufgehängt hatte, wo andere irgendwelche Backstreet Boy Poster hängen haben, hatte sie da Messer hängen und meinte halt dazu, ja, ne, ich brauche die halt griffbereit für den Fall, dass ich sie mal brauche. Gewohnheit behielt sie übrigens sogar bis zu ihrer irgendwann späteren Verhaftung bei. Also sie hatte immer Messer über ihrem Bett hängen. Und ja, wenn man sie nach der Arbeit so gefragt hat, ne, wie läuft es denn so? Und so, sie hat immer gesagt, das ist ihr Traumjob. Also Tiere schlachten, ausnehmen und mit Messern hantieren, das war so ihr Ding.
Ja, harter Tobak. Ja, ich mir so überlege, ich habe da jemanden, der da seine Fleischermesser im Bett aufhängt oder so. Stattdessen, du warst gerade als Backstreet Boys, aber ich glaube, zu der Zeit gab es die Backstreet Boys noch nicht.
Ah, stimmt, wir sind irgendwo in den Anfang der 70er, ne?
Ja, ja. Naja, aber, dann, ja, aber, ja, keine Ahnung. Bee Gees.
Ja.
Ja, oder was weiß ich, ja, oder was weiß ich, Wandbilder, keine Ahnung, aber ihr wisst, was gemeint ist. Also als Teenager hängt man sich ja Poster von irgendwelchen Stars oder so auf, aber man hängt sich da kein Messer oder ein Hackebeil oder was weiß ich da irgendwie übers Bett. Aber ja, hat sie gemacht. Kommen wir zur Ehe, und zwar zur Ehe mit David Kellett oder Kellett. Catherine Knight lernte ihren Arbeitskollegen David Stanford Kellett 1973 kennen. Er war LKW-Fahrer und Trinker. Auch eine sehr
schöne Kombi.
Muss ich sagen, ja, steht dahinter mit einem Smiley. Also ich muss sagen, ist schon eine
sehr... Ich konnte es mir nicht verkneifen, das dahin zu schreiben.
Ja, ja, ist eine skurrile Kombi. Also LKW-Fahrer und Trinker, weiß ich nicht. Aber war er halt. Das Paar heiratete im folgenden Jahr auf Knights Wunsch hin. Auf der Hochzeit warnte die Mutter Barbara Ruffin den frisch gebackenen Ehemann, dass ihre Tochter psychisch labil und zu mordfähig sei. Das muss man überlegen. Christoph Hochzeit hat gesagt, sei vorsichtig, eventuell bringt sie dich um. Also das ist schon.
Ja, vor allen Dingen, nachdem er ja gesagt hat. Ja. Ach so, übrigens.
Ja. Aus Frust darüber, dass ihr Ehemann schon nach dreimaligen Sex eingeschlafen ist, versuchte Catherine Kellett dann zu erwürgen. Das war ihr zu wenig, also das klingt schon ein bisschen so nymphomanisch. Die Ehe blieb auch dann zum späteren Zeitpunkt also durchweg immer gewalttätig. Als Kellett einmal zu spät nach Hause kam, verbrannte sie alle seine Kleider und schlug ihn mit einer Bratpfanne auf den Hinterkopf. Kellett zog sich dabei einen Schädelbruch zu, wurde aber im Nachhinein von ihr überredet, die erstattete Anzeige wieder zurückzuziehen. Also ja, ich weiß nicht, also wenn man hingeht, ich weiß nicht, wie das die Polizei sieht. Also ich meine, da kann doch dann auch schon mal, sage ich mal, sagen die Polizei sagen, ja, können sie zurückziehen, wie sie wollen, aber das ist halt schwere Körperverletzung. Ne? Aber gut.
Ja, weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber,
ja. Ja. Kurz nach der Geburt der ersten Tochter im Mai 1976 verließ Kellett dann seine Frau. Catherine wurde daraufhin in der Öffentlichkeit immer wieder beobachtet, wie sie den Kinderwagen heftig hin und her geschleudert hatte. Man schaffte es, Catherine Knight zu einem Arzt zu bringen. Also man hat sich irgendwie überredet, dass sie zum Arzt geht, der bei ihr eine sogenannte postnatale Depression diagnostizierte. Sofort wurde sie ins St. Elmo's Hospital in Tamworth eingewiesen. Hier wurde sie Therapie. Man legte aber dennoch kurz nach ihrer Entlassung, oder sie legte kurz nach ihrer Entlassung dann ihre zwei Monate alte Tochter, die sie ja vorher im Kinderwagen geschüttelt hat, hat sie auf Bahngleise gelegt. Anschließend stahl sie eine Axt, lief dann völlig verwirrt durch die Stadt und drohte, dass sie jemanden umbringen würde. Das Kind wurde dann Gott sei Dank zwischenzeitlich durch einen aufmerksamen Anwohner gerettet. Also die ist völlig apathisch durchgedreht. Kind, ich meine, sie ist Mutter. Ich meine, ich gehe davon aus, wenn man Mutter ist und so ein kleines Kind hat oder so, das ist das Liebste, was man hat auf der Welt, aber sie wollte dieses Kind dann halt umbringen, also sie war halt, ja, war halt krank. Hier piepst und klingt es, ich muss mal meine ganzen anderen
Geräte aus.
Meine ganzen Quellen hier tot machen. Sorry.
Ich übernehme dann einfach mal.
Ja, bist ja eh dran.
genau, also das kann man natürlich auch, also die Diagnose, denke ich mal, wird jetzt nicht so weit ab vom Schuss gewesen sein mit der postnatalen Depression. Das kann natürlich durchaus sein, denn sind Frauen eben in solchen psychischen Ausnahmezuständen und tun solche Dinge, die rational überhaupt nicht fassbar sind. Wir werden nachher danach hören, was es wahrscheinlich auch damals schon gewesen ist. Wir werden jetzt aber erst einmal weiter in der Geschichte gehen. Nachdem dieser Vorfall dann eben passiert ist, wird Catherine Knight selbstverständlich direkt wieder eingeliefert. Allerdings direkt am selben Tag auch wieder entlassen. Also da hatte sie sich dann anscheinend beruhigt. Man hat sie wieder entlassen. Einige Tage später fügte sie dann einer Frau mit einem ihrer Messer Gesichtsverletzungen zu und zwang sie nach Queensland zu fahren, um Kellett zu finden. Wir erinnern uns, der hatte sie ja verlassen. An einer Tankstelle konnte diese Frau, die sie da bedroht hatte, dann flüchten. Und an dieser Tankstelle nahm Knight dann einen Jungen als Geisel und bedrohte ihn mit dem Messer, bevor sie dann von der bereits gerufenen Polizei entwaffnet werden konnte. Sie wurde dann abermals in die psychiatrische Klinik eingeliefert, diesmal dann nach Morisset, wo sie dann den Pflegerinnen auch mitteilte, also den Grund quasi einmal erläuterte, warum sie das getan hat. Denn sie habe den Mechaniker an der Tankstelle töten wollen, weil der das Auto, das Kellett zur Flucht nutzte, für ihn damals repariert hatte. Also es war irgendwie so eine Racheaktion und das war anscheinend ihr Feind sozusagen, da wollte sie hin und diesen Tankstellenmechaniker umbringen. Ja, wie gesagt, Knight war ja wieder in dieser Anstalt, wurde dann am 9. August 76 entlassen und zwar, und jetzt, wie das dazu kommt, entzieht sich meiner Kenntnis, in die Obhut von eben Kellett, also ihrem Ex-Mann und dessen Mutter. Die hatten sie wohl schon bei der letzten Entlassung auch irgendwie aufgenommen und hatten sich jetzt wohl auch, obwohl sie unterwegs war und da irgendwie morden wollte, stand halt ihr Ex-Mann ihr halt bei. Und genau, sie ist dann quasi also in die Obhut von ihm und seiner Mutter entlassen worden. Und genau, zusammen zog dieses Gespann jetzt nach Woodridge. 1980 wurde dann eine zweite Tochter geboren. Also man kam wieder zusammen. Allerdings hielt das auch wieder nicht lang, denn jetzt ist es andersrum. 1984 verlässt Catherine den Ken Kellett im nahegelegenen Ipswich City. Ich musste übrigens nachgucken, Ipswich City hat nichts mit den Ipswich-Morden zu tun in Folge 56, das war in England. Aber hier gibt es auch eine City, die Ipswich heißt. Da nahm sie dann wieder ihre Arbeit als Fleischerin auf Wurde aber nach einem Jahr berufsunfähig und zog dann in ein staatlich finanziertes Haus wieder zurück nach Aberdeen.
Tja, kann der liebe Herr Kellett eigentlich froh sein, dass die Frau ihn verlassen hat? Also es war jetzt, wie Bella gerade gesagt hat, es war jetzt das erste Mal umgekehrt. Normalerweise hat sie ja versucht, die Männer immer zu halten, um sie zu misshandeln, zu quälen oder was weiß ich, ihre Sexsucht, wie auch immer. Man das ganze Verhalten bezeichnen möchte, ja, wollte sie, aber sie hat ihn halt verlassen. Aber sie war scheinbar ich weiß nicht, attraktives Mädchen oder attraktive Frau. Sie ist halt nicht lange alleine immer wieder. War halt jetzt mal 2 Jahre alleine und im Jahre 1986 lernte sie dann den 38-jährigen Minenarbeiter David Saunders kennen, der zu ihr und den Töchtern dann gezogen ist. Häufig warf Knights Saunders Eifersucht vor und hat ihm aus dem Haus geworfen, um ihn dann wieder zur Rückkehr zu überreden. Also sie war also auch sehr eifersüchtig. Im Mai 1987 schnitt sie Saunders 2 Monate alten Hund die Kehle durch, um zu zeigen, was passieren würde, wenn Saunders fremdginge, und schlug diesen anschließend mit einer Bratpfanne bewusstlos. So, setzen. Also, sie hat den Hund die Kehle durchgeschnitten und hat ihm erzählt, pass mal auf, wenn du fremd gehst, dann passiert das auch mit dir, und hat ihn dann noch einmal mit der Bratpfanne übergezogen. Das scheint übrigens ein sehr beliebtes Tatmittel zu sein. Das ist, glaube ich, schon das zweite Mal, dass wir die Bratpfanne hier haben, ja, in diesem Podcast. 1988 gebar Knight ihre dritte Tochter. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wurde sie immer verrückter. Knight dekorierte das Haus beispielsweise vollständig mit Tierhäuten, Schädeln und Hörnern, rostigen Tierfallen, Lederjacken, alten Gummistiefeln, Macheten, Rechen und Heugabeln. Also wir haben ja gehört, dass sie wie sie im Schlachthaus gearbeitet hat, dass sie da ihr ganzes Werkzeug gemacht, und jetzt hängt sie dann noch andere komische Sachen auf.
Und das war nicht Halloween, also sie hat das einfach so gemacht.
Ja. Einmal rammte sie Saunders sogar eine Schere in den Bauch, und in einem weiteren Wutanfall zerschnitt sie all seine Kleidungsstücke, bis auf die, die er am Leibe getragen hatte. Ja, irgendwann reicht sowas dann einem auch mal. Und Saunders floh schließlich aus dem gemeinsamen Haus, nachdem Knight ihn mit einem Bügeleisen in das Gesicht geschlagen hatte. Also wir sind jetzt vom Bratpfanne auf Bügeleisen aufgestiegen. Und dann ist er einige Monate später zurückgekehrt, um seine Tochter zu sehen. Er musste dann feststellen, dass Knight während seiner Abwesenheit zur Polizei gegangen war und eine Verfügung gegen ihn wegen angeblicher Gewalttätigkeit erwirkt hatte. Also sie hat ihn Bratpfanne auf den Kopf, Bügeleisen ins Gesicht gehauen, Schere im Bauch gerammt. Alles das hat er nicht zur Anzeige gebracht in irgendeiner Art und Weise. Und sie geht dann während seiner Abwesenheit zur Polizei und tischt da eine Geschichte auf.
Ja, wahrscheinlich war es auch damals so, dass man vielleicht nicht unbedingt davon ausgegangen ist, dass die Frau diejenige in der Beziehung war, die da irgendwie gewalttätig war. Man hört ja auch selten davon, fand ich. Es ist ja doch eher so in den Medien verbreitet, dass das, was man hört, dass es meist der Mann war, der die Frau geschlagen hat. Und ich denke, so wird sie es relativ einfach gehabt haben, da zur Polizei zu gehen und irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Also danach, wie das dann weitergegangen ist, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, ob der irgendwann mal seine Tochter wiedergesehen hat. Ist möglich, darüber war aber nichts bekannt. Genau, also sprich, sie hat dann wieder mal einen Mann in die Flucht gejagt. Sie war aber auch nach der Beziehung mit Saunders nicht lang allein. 1990 wurde sie von ihrem früheren Arbeitskollegen John Chillingworth schwanger und bekam diesem einen Sohn. Aber auch diese Beziehung sollte wieder nicht von Dauer sein, und sie verließ Chillingworth nach 3 Jahren. Der Chillingworth sagte später auch aus, dass auch diese Beziehung von Gewalt geprägt gewesen war. Und also bei ihm war ein Beispiel, hat er halt genannt, dass Catherine Knight ihm nach einem Streit die Brille runtergerissen hatte und sie zerbrochen hatte, und ihm, also er hatte so ein künstliches Gebiss, das hat sie ihm auch rausgenommen oder gezerrt und eben zertrümmert. Also auch zudem war sie jetzt nicht wirklich nett. Ein paar Jahre später, 1995, zog sie nach Aberdeen zu John Price, einem geschiedenen Vater von 3 Kindern. Price, der von Freunden immer nur Pricey genannt wurde, kannte auch die Geschichten über Catherine. Also sie war ja schon bekannt. Er wusste um ihre Gewalttätigkeit, Selbstmordversuche, die Aufenthalte in psychiatrischen Krankenhäusern und auch ihre Vorliebe für Messer. Pricey hingegen war ein sehr freundlicher und sehr liebevoller Mann gewesen und verliebte sich eben trotz ihrer Vorgeschichte ja Hals über Kopf in Catherine. Wie gesagt, er war Vater von 3 Kindern. Deren Sorgerecht hatte er sich mit seiner Ex-Frau Colleen geteilt. Die beiden hatten sich im Guten getrennt, also da verlief alles alles sehr gut und sehr ruhig. Er lebte nach der Scheidung mit den Kindern in dem gemeinsamen Haus und die Mutter Colleen, die zog aus. Genau, und in dieses Haus zieht Catherine dann ja auch später ein. Zu der Zeit, als er mit Catherine dann anbandelte, war sein ältestes Kind bereits erwachsen und seine 2 jüngsten Kinder wohnten noch mit ihm im Haus. Und Catherine war so Ende 30 und brachte damals ihre 2 jüngsten Kinder, Barbara und Eric, mit in die Beziehung. Die zogen da also ein. Aber auch das war ja nicht so richtig schön dann.
Ja, man muss auch mal überlegen, wie sie sich vielleicht gefühlt hat oder wie man sich selber fühlen würde. Aber bei ihr war es so, sie fühlte sich absolut nicht wohl dort, weil im Haus waren immer noch viele Sachen von Prices Ex-Frau. Und es fühlte sich immer an, als wäre wäre es immer noch Collins Haus und nicht ihr gemeinsames Zuhause. Den beiden gelang es trotz heftiger Auseinandersetzung irgendwie immer wieder sich zusammenzuraufen und ja, die Beziehung, also das alles aufrechtzuerhalten. Doch 1998 wollte Catherine unbedingt heiraten, wovon Pricey nicht gerade angetan war. Also er wollte nicht heiraten. Er weigerte sich, sie jemals zu heiraten und die beiden stritten sich. Hauptstreitpunkt war, dass Pricey im Falle eines Todes seine Kinder das Haus vererben wollte. Im Falle einer Hochzeit hätte aber auch Catherine Anspruch an das Haus, was er unbedingt verhindern wollte. Der Streit eskalierte, logischerweise. Der eine Hü, der andere Hot, funktioniert nicht. Wütend über diese Ablehnung ging Catherine mit einer Videokamera bewaffnet zum Gartenhaus. Hier filmte sie unter anderem ein Erste-Hilfe-Set, etwas, das Pricey auf seiner Arbeit gestohlen hatte. Anschließend spielt sie seinem Chef das Video zu, mit den Folgen, dass Pricey sofort entlassen wurde. Jetzt reicht es Pricey endgültig und er warf Catherine wütend aus seinem Haus. Die Nachricht von Catherines Taten verbreiteten sich wie so ein Lauffeuer in der kleinen Stadt, ne? Mhm. Und doch dauerte es nicht lange, bis sich Pricey wieder von Catherine um den Finger ließ. Also sie hatte da, haben wir jetzt schon öfter gehört, sie hatte da wohl so ein Gespür für, sie hat es immer wieder geschafft, dass die zurückgekommen sind. Irgendwie hat sie die immer alle um den Finger gewickelt.
Ja, sie hatte quasi so 2 Gesichter, ne? Also eine total liebe Seite und dann diese richtig böse Seite. Das konnte halt umspringen von einem Moment auf den anderen.
Tja, der weibliche Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ne?
Ja.
Ihre süße und liebevolle Seite hatte ihn dann scheinbar umgestimmt und er bot ihr nur ein halbes Jahr später an, wieder bei ihr einzuziehen. Doch das sollte bei ihm einzuziehen, genau. Doch das sollte dann der größte Fehler seines Lebens gewesen sein. Die Neuauflage ihrer Beziehung sollte nicht besser werden als in der Vergangenheit. Wieder war der Alltag geprägt von Streit und Gewalt. Price erzählte Freunden sogar zu der Zeit, dass er um sein Leben fürchtete. Catherine sollte ihm mehrfach auf den Kopf zugesagt haben, dass sie ihren Lebensgefährten töten oder gar kastrieren würde. Also die hat von nichts zurückgeschreckt.
Ja, ihre bitterböse Art kommt dann auch schließlich zu einem führt in einen folgenschweren Streit. Das war im Februar 2000, wo das zwischen beiden so richtig knallte. Am 27. Februar war es, da suchte John Price Zuflucht bei einem befreundeten Nachbarn, Anthony Keegan, und rief von dort aus die Polizei, weil ihn seine Lebensgefährtin angeblich mit einem Schlachtermesser bedroht haben soll. Catherine stritt das alles ab und zeigte ihrerseits den Polizisten und auch mehreren Verwandten und einem Arzt Hämatome an ihrem Kinn und auch an der rechten Brust und behauptete eben von denen, dass Pricey ihr die zugefügt haben soll und dass sie doch hier das Opfer ist. Seinen Kollegen erzählte Price ihr am nächsten Tag, also was aus seiner Sicht quasi passiert ist. Und zwar hatte er nach dem Aufwachen befürchtet, dass Catherine hinter ihrem Rücken, sie stand wohl vor dem Bett, hinter ihrem Rücken ein Messer in der Hand halten könnte. Und sei deshalb aus dem Bett gesprungen und eben aus dem Schlafzimmer gerannt und zum Nachbarn rübergerannt, um dort die Polizei zu holen. Am 29. Februar zeigte Price sie dann auch die Catherine an und erklärte, sie habe ihm gedroht, ihm den Penis abzuschneiden. Er wollte eine einstweilige Verfügung gegen Knight erwirken, um sie also nicht nur von sich selber fernzuhalten, sondern auch seine Kinder wohnten da ja auch. An diesem Abend, vermutlich hat sie das dann auch erfahren, die Catherine. Jedenfalls an diesem Abend lud Catherine ihre größere Tochter, die Natascha, und auch andere Angehörige in ein Restaurant ein. Obwohl es eigentlich auch gar keinen Grund zum Feiern gab. Also das war auch schon irgendwie komisch. Es gab sonst keine Restaurantausflüge oder so, aber irgendwie hatte sie alle zusammengekarrt und dorthin gebracht. Ihre beiden jüngeren Kinder, Barbara und Eric, die ja noch bei ihrem im Haus mit John zusammen lebten, hatte sie in dieser Nacht bei ihrer älteren Schwester untergebracht. Und ja, hatte da quasi so die ganze Familie irgendwie vielleicht in Sicherheit gewogen oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls, als Catherine dann von dem Essen nach Hause kam, wo ja dann John Price alleine war, ne, Kinder waren ja ausgeflogen, schlug sie dann wieder ganz versöhnliche Töne an, war sehr nett und sie sprachen sich aus, schliefen anschließend auch miteinander. Also es schien sich irgendwie jetzt alles zum Guten zu wenden, doch ja, wie Hattie jetzt erzählen wird, ist das eine trügerische Wandlung gewesen.
Ja, jetzt wird's also richtig hart, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt wird's richtig heftig. Ja, nachdem Price dann nämlich eingeschlafen war, fiel Catherine Knight mit einem langen Messer über ihn her. Price floh blutüberströmend aus dem Bett und rannte nach draußen. Also sie hat auf ihn eingestochen und er ist dann, ja, logischerweise geflüchtet, weil würde jeder andere auch machen, sofern es einem noch möglich ist, die Blutspuren zu folgen oder den Blutspuren zufolge, scheint es ihm dann gelungen zu sein, die Haustür zu öffnen, wurde aber dann in diesem Moment von Catherine eingeholt und erneut mehrfach in den Rücken gestochen. Price brach zusammen und wurde von Knight dann halt in die Diele zurückgezerrt, ins Haus. Mindestens 37 Mal stach Catherine Knight und traf dabei unter anderem beide Lungenflügel, die Leber und den Magen, die Bauchspeicheldrüse, die linke Niere, den Dickdarm und die Aorta. Ja, das ist tot. Brauchen wir nicht drüber reden. Da, also reicht. John Price blutete so heftig, dass die Lache in der Halle mehrere Stunden später, als die Polizei kam, noch nicht geronnen war. Also so, ja, ich meine, sie hat alle lebenswichtigen Organe getroffen, plus die Aorta, wo das eins der größten Blutgefäße, das suppt da raus. Also und der ist halt richtig, richtig ausgeblutet. Also zack, ja. Also der hat wahrscheinlich kein Blut mehr im Körper gehabt. Catherine Knight muss dann aber in dieser Nacht auch noch das Haus verlassen haben und hat um 2:30 Uhr morgens und ja, oder kurz nach 2:30 Uhr an einem Bankautomaten in Muswell Brook jeweils $500 abgehoben. Also jetzt zweimal $500 abgehoben. Hm. Also um 2:30 Uhr und um 2:35 Uhr nochmal. Ja, nachdem der Tote dann einige Zeit in der Diele gelegen haben muss, zog Catherine Knight ihn ins Wohnzimmer. Das Blut verteilte sich dann somit dann überall. Es war also, es muss dann halt ausgesehen haben wie ein Schlachtfeld. Also als wenn da ein Schlachthof, was weiß ich, keine Ahnung. Es muss gruselig gewesen sein. Im Wohnzimmer dann angekommen, begann Knight dann das zu machen, was sie am besten konnte, was sie nämlich gelernt hat in der Schlachterei. Ich meine jetzt nicht die Knochen entfernen, aber sie hat angefangen, ihn zu enthäuten. Und zwar so geschickt und sachkundig, dass sie ihm die gesamte Haut vom Kopf bis Fuß in einem einzigen Stück abgezogen hat und dann auf einem Haken an der Türzarge aufgehängt hat. Also das muss man sich vorstellen, einmal im Kopf oben angesetzt und dann einmal langgeschnitten, also man muss wohl ein scharfes Messer gehabt haben, und einmal die komplette Haut abgezogen. Mediziner haben dann später berichtet, dass Knight die Haut von Price auf so eine erfahrene Art und Weise entfernt hat, dass sie die Haut vor der Trauerfeier später wieder an seinen Körper annähen konnte. Okay. Also, ja, Bella ist jetzt auch nicht mehr lustig zumute. Also, das finde ich doch schon eine ganz, ganz harte Nummer.
Das ist schon echt eklig.
Es ist auch wirklich kein seichter Fall, also wie Bella das am Anfang gesagt hat. Also, es ist echt eine harte Nummer und das finde ich schon, also das ist schon richtig pervers und krank. Also, boah.
Ja. Oh. Na, sie war halt, ja, sie war geübt da drin, ne? Das haben die dann ja auch leider halt, sehen müssen. Genau, es war wirklich fachmännisch. Nach der Häutung dann trennte Catherine ihrem toten Lebensgefährten noch mit einem scharfen Messer den Kopf ab und schnitt außerdem die Gesäßbacken aus der Leiche. Nachdem sie dann die abgetrennten Körperteile in die Küche gelegt hatte, fing sie dann an, Gemüse zu putzen und stellte einen großen Kochtopf mit dem dann ja abgehäuteten Kopf und einen Teil des Gemüses auf den Herd. Und richtete dann im Backofen noch zwei gebratene Fleischstücke mit Gemüse an und begann dann den Tisch zu decken. Zu den beiden Tellern, die sie da eindeckte, stellte sie dann noch jeweils ein Namensschild. Darauf standen die Namen des Sohnes und der Tochter des Ermordeten. Ein übrig gebliebenes Stück Fleisch fand man später im Garten, irgendwie auf dem Rasen. Also warum sie dieses Stück Fleisch da hingeworfen hat, wurde nie geklärt. Jedenfalls, also Teile sind auch im Garten gelandet. Ein Nachbar und ein Kollege, der sich sorgte, weil Price nicht wie sonst um 6 Uhr bei der Arbeit erschien, fanden dann am nächsten Morgen Blut an der Haustür und alarmierten sofort die Polizei. Also der Kollege hatte auch ausgesagt, also dass er schon was Schlimmes vermutet hatte. Und als die da beide vor der Tür standen und das Blut gesehen haben, haben sie sich auch nicht getraut, auch nur irgendwie da einen Blick reinzuwerfen. Alarmierten also sofort die Polizei. Das war dann halt am 1. März 2000 gegen 8 Uhr, als dann Beamte das Haus betraten und dort eben diese grausige Szenerie entdeckten. Price Kopf wurde in dem besagten Topf mit Gemüse gefunden. Es wird dann noch beschrieben, dass ein Arm über eine leere Getränkeflasche gelegt worden war. Knight hinterließ außerdem noch auf einem Foto von Price eine mit Blut und Fleischteilen bedeckte handschriftliche Notiz. Also sie schrieb quasi mit Blut drauf, dass Price ihre Tochter vergewaltigt haben soll. Diese Anschuldigung, also wie auch schon davor bei den anderen Ehemännern, erwies sich später als nicht haltbar. Also da ist gar nichts gewesen. Diese ganze Szenerie war natürlich auch furchtbar zu ertragen für die ganzen Ermittler. Also einige der Ermittler mussten nach der Spurensicherung dort im Haus psychologisch betreut werden, teilweise auch längere Zeit in Therapie gehen. Also das war für alle Beteiligten einfach schwer zu verdauen. Bis heute ist das Videomaterial des Tatorts zwar immer noch aufgehoben, aber gut verschlossen und es wurde seitdem auch nicht nochmal angerührt. Das kennt man ja auch aus dem Fernsehen, so bei Tatortbesichtigung, Spurensicherung wird nun mal auch Video- und Fotomaterial hergestellt. Da war man sich aber schon ganz früh klar, also solange man es irgendwie vermeiden kann, dass sich jemand diese Sachen ansehen muss, um diesen Fall zu beurteilen, dann verhindert man das mit aller Kraft. Polizeibeamte hatten sich auch später irgendwann nochmal zu Wort gemeldet, da, also die eben das große Pech hatten, da als erstes am Tatort gewesen zu sein, dass sie noch Jahre später eben mit den Folgen zu kämpfen gehabt hätten und immer noch unter dem Geschehen litten und beklagten sich auch zu wenig Hilfe bekommen zu haben. Also da ist wirklich eigentlich jeder, der da irgendwie beteiligt war, ja, mit einem leichten Schaden davongekommen, muss man leider sagen.
Ja, also ich bin ja auch im Rettungsdienst und habe ja auch viel mit Feuerwehrleuten und so zu tun. Also neben Psychologen oder so gibt es bei uns im Rettungsdienst sogenannte Notfallseelsorger. Das sind in der meistens das Pastoren oder Pfarrer, mit denen man reden kann. Das gab es zu der Zeit wahrscheinlich. Gut, wahrscheinlich gab es dann, ich meine, wenn es Polizisten, es gibt mit Sicherheit Polizeipsychologen oder so, aber ja, sie fühlten sich halt so ein bisschen im Stich gelassen. Aber es ist ein sehr, sehr grauenhafter Fall oder eine grauenhafte Tat. Ja, wahrscheinlich konnte man mit dieser ganzen Situation gar nicht so umgehen, weil man muss sich überlegen, da wird jemand gehäutet, der Kopf abgesägt und der Arm wird noch so, ich nenne es mal ganz cool, über eine Flasche gelegt, das sind so Sachen, also wer sowas noch nicht gesehen hat, also ich möchte sowas nie in meinem Leben sehen, das kann man sich halt auch schwer vorstellen und es gibt mit Sicherheit auch Situationen, man weiß nicht, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Denke ich einfach mal. Der eine oder andere sagt, okay, ich habe Angst vor Spinnen, bla bla bla, aber wenn man sich sowas angucken muss, weiß ich nicht. Also ich glaube, sowas können die wenigsten ab. Also das ist schon ziemlich brutal. Aber es kam dann ja auch Gott sei Dank zur Festnahme, aber Catherine Knight wollte ein bisschen mit einem Selbstmord nachhelfen und hat sich eine Überdosis Tabletten eingeworfen, wurde demnach bewusstlos aufgefunden, also sie war nicht verstorben, also wurde bewusstlos aufgefunden. Dadurch wurde natürlich ihre Festnahme nicht verhindert, wurde von der Polizei festgenommen. Eine spätere Blutprobe ergab dann auch, dass sie während der Tat weder unter Drogen noch unter Alkohol stand, also dieses berühmte Unzurechnungsfähige oder was man dann immer plädiert oder wenn man verteidigt wird, unter Drogen oder Alkohol. Nein, war alles nicht so, also die war klar bei Verstand, wobei ich jetzt kein Arzt oder Mediziner bin, Depressionen, diese ganzen Störungen, was wir vorhin schon berichtet haben, werden mit Sicherheit da auch eine Rolle mit hineinspielen, weil einer, der gesund ist, sage ich mal, der macht sowas nicht.
Naja, klar.
Von daher, aber
das kommt auch später noch.
Ja. Sie kann sich aber an nichts erinnern, was mit dem Tod ihres Lebensgefährten zu tun hat. Nach 11 Monaten, am 2. Februar 2001, klagt dann die Staatsanwaltschaft Catherine Mary Knight wegen Mordes an. Der Prozess sollte am 23. Juli beginnen, musste jedoch wegen einer Erkrankung des Verteidigers verschoben werden und am 15. Oktober, 9 Tage vor Catherine Knights 46. Geburtstag, so alt wie ich gerade bin, trat das Geschworenengericht in Newcastle zusammen, um über die Mordanklage zu entscheiden. Wegen der außergewöhnlichen Grausamkeit und also die grausamen Tatumstände erlaubt man den Personen, die für die Jury ausgewählt worden waren, das Geschworenenamt auszuschlagen, falls sie psychischen Schäden für sie befürchteten. Catherine Knights beteuerte nach wie vor, sich an die Tat nicht zu erinnern zu können. Also, um das vielleicht mal zu erklären, oder wenn ich es richtig falsch, also wenn man als Geschworener vorgeschlagen wird oder so, dann musst du die Nummer, glaube ich, durchziehen. So ist das, glaube ich.
Ja, normalerweise schon. In dem Fall haben die halt eine Ausnahme gemacht.
Haben sie gesagt, also wenn sie sich das nicht zutrauen, haben sie gesagt, dann können sie das ablehnen. Die Sachverständigen diagnostizierten zwar Ansätze von Persönlichkeitsstörung, also Borderline Personality Disorder, versicherten jedoch, Catherine Knight sei nicht geisteskrank und deshalb voll schuldfähig. Also das, was ich gerade gesagt habe, also sie hat halt irgendwelche Persönlichkeitsstörungen oder so Borderline-Syndrom, kommen wir auch gleich zu, was das genau ist. Wenn man einmal zurückblickt, manifestiert man sich ihrer Krankheit im gewaltigen, waren halt immer Stimmungsschwankungen drin. Innerhalb einer Sekunde können Borderline-Betroffene von Lieben zu Gewalttätern sich entwickeln. Ja, wie gesagt, wir sind keine Mediziner, aber wir oder Bella, erzählt euch mal so ein bisschen was zu dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Ja, das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir mal via Kommentar auch den Wunsch geäußert bekommen haben, wenn man zumindest weiß, warum vielleicht Täter so gehandelt haben, dass man da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingeht. In diesem Fall haben wir heute die Zeit und können da zumindest jetzt einmal ganz kurz drauf eingehen. Wie Hattie schon gesagt hat, wurde das Borderline-Syndrom bei ihr diagnostiziert. Was jetzt in diesem Fall nicht quasi ja, für eine mildere Strafe gesorgt hat. Also auch da kann man immer noch Unterschiede machen. Man kann geistlich oder man kann psychisch krank sein, aber trotzdem zurechnungsfähig durchaus. Da muss man also klare Unterschiede machen. Aber diese Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eben ein ganz klares Zeichen oder das erklärt eigentlich ganz klar, was die Catherine ihr ganzes Leben über eigentlich auch schon an Symptomen gezeigt hat. In der Wikipedia steht zu Borderline Folgendes geschrieben. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs ist eine psychische Erkrankung, das hatten wir jetzt schon. Typisch für sie sind Impulsivität, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, rasche Stimmungswechsel und ein schwankendes Selbstbild wegen gestörter Selbstwahrnehmung. Also wenn man nur allein diesen ersten Satz liest, finde ich, da hat man sofort die Catherine vor Augen. Also das ist, für mich liest sich das einfach so, ja klar, also die Diagnose ist auf den Kopf getroffen. Bei dieser Persönlichkeitsstörung sind bestimmte Vorgänge in den Bereichen Gefühle, Denken und Handeln beeinträchtigt. Das führt wiederum zu problematischen und teilweise auch paradox wirkenden Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen und auch teilweise sich selbst gegenüber. Dadurch kann die Borderline-Störung eben oft zu erheblichen Belastungen führen, die sowohl eben die eigene Lebensqualität schwer beeinträchtigen, als auch alle Bezugspersonen, mit denen man eben wie irgendwie ja in Bezug steht, kann das eben auch beeinträchtigen. Das Ganze wird häufig von anderen psychischen Erkrankungen auch begleitet, wie zum Beispiel Depressionen oder ADHS. Also das ist meistens dann so ein Strauß an verschiedenen psychischen Erkrankungen sozusagen. Und wie gesagt, die Catherine litt wohl mit großer Wahrscheinlichkeit oder leidet bis heute wahrscheinlich an dieser Borderline-Störung, was die Taten nicht entschuldigt, aber vielleicht einfach erklärt. Also sie hat einfach kein, ihr fehlt quasi so ein, dieses Maß im Kopf, diese Linie zu überschreiten. Ist dann halt eben von einer Sekunde auf die andere nicht mehr die Liebe, sondern gewalttätig.
Ja, das ist, also ich kann es mir auch nur so erklären. Also ich meine, jeder, sage ich mal, der gesund ist, also nicht psychisch krank ist oder so, sagt, okay, wenn ich jetzt ein Messer hier in der Hand habe und mein Gegenüber, den darf ich nicht abstechen, das darf man nicht. Und wenn dann da halt irgendwelche psychischen Störungen sind, kann man nicht nachvollziehen. Dann passiert sowas, denke ich mir mal. Aber dazu müsste man Ärzte befragen. Also wenn es Ärzte gibt, die ja gerne sich mit uns podcasten möchten, ganz einfach StudioLink installieren, Rest machen wir mit euch. Also könnt euch gerne bei uns melden. Also ich hätte echt gerne mal Lust da, wegen mir mit Rechtsanwälten, Staatsanwälten oder was weiß ich, irgendwelchen Leuten was zu erzählen, gerne. Wir können auch nur das sagen, was wir im Netz finden. Aber es ist interessanter, wenn du dich dann halt auch mal mit Fachleuten darüber unterhalten kannst. Aber jetzt gab's dann halt mal ein bisschen was zu der Borderline-Geschichte. Wie gewünscht haben wir mal ein bisschen was darüber erzählt, um es nicht selber nachlesen zu müssen. Aber die gute Frau, wenn man sie denn auch so nennen darf, wurde demnach aber auch schuldig gesprochen. Das Gericht befand sie dann am 18. Oktober für schuldig, ihr Lebensgefährten vorsätzlich ermordet zu haben, und verurteilte sie am 8. November als erste Frau in Australien zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer frühzeitigen Entlassung. Also gute Führung ist nicht, die bleibt lebenslang. Jonathan Price, der Sohn des Ermordeten, bedauerte es gegenüber Reportern, dass in Australien nicht die Todesstrafe verhängt werden konnte. 5 Jahre später sorgte Catherine Knights nochmal für Schlagzeilen. Sie legte im Juni 2006 Berufung gegen die lebenslange Freiheitsstrafe ein. Ihr Antrag wurde aber zurückgewiesen. Knight verbüßt noch heute ihre Strafe im Silverwater Women's Correctional Center. Also die sitzt bis heute noch ein. Lebenslange Haft ist nun mal lebenslange Haft und ja, die wird nie wieder frei gelassen. Ja, das war mal wieder ein Fall, der ja im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut ging. Ist nun mal so. Ja, so ist es. Ja, aber das ist unser Podcast, das ist unser Thema, auch wenn wir mal etwas leichtere oder seichtere Themen haben. Aber es wird sich halt auch sehr oft gewünscht, dass wir dann halt auch solche blutigen und grausigen Sachen mal erzählen. Das besagt zumindest auch mal unsere ganzen Vorschläge, die wir haben, die wir hin und wieder auch mal nutzen und nach.
Da sind teilweise auch wirklich furchtbare Dinge dabei.
Ja, also von daher, ist da wohl dann die Hörerschaft für da.
Ja, war halt ganz interessant, weil wir halt darüber, weil es da halt wenig Informationen drüber gibt. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von diesem Fall schon mal gehört hat, ist wahrscheinlich sehr gering. Und von daher war es doch mal.
Aber du hast ja trotzdem eine Menge gefunden, ne?
I did my best, yep.
War es denn schwer? War es schwer?
Ja, ich musste so ein bisschen ausschmücken, damit das nicht irgendwie ein 20-Minuten-Fall wird. Also was heißt ausschmücken? Ich habe deswegen ja auch von der Kindheit erzählt, damit man aber auch eben nachvollziehen kann, woher kommt das Ganze. Also
ja, aber
auch ihre Kindheit war ja von Gewalt geprägt und so weiter.
Das machen wir oft in Fällen, dass wir anfangen.
Genau.
Das machen wir ja ganz, ganz oft. Was wir auch ganz oft machen und auch gerne in Zukunft machen würden, sind Krimi-Rätsel. Es ist uns aufgefallen, dass unsere Schattenredaktion oder irgendeiner unserer Schattenredaktion uns kein Krimi-Rätsel geschickt hat. Da kommen wir aber gleich zu. Weil wir gesagt haben, also wir selber machen es eigentlich nicht mehr, weil es ist dann doch auch ein bisschen anstrengend. Und wir wollten euch auch so ein bisschen teilhaben lassen an diesem Podcast. Aber wir hatten ein Krimi-Rätsel euch vorgestellt, das bis zum letzten Podcast nicht gelöst worden war. Das war von Frosty Pen and Paper. Ich lese es nochmal vor. Mit dem Tier habe ich nicht viel zu tun. Und es war damals verboten, mich zu besuchen. Den Staatsanwalt hat's nicht gekümmert, war er doch froh, dass es mich gab. Als 50 Kugeln flogen, hatte er dann doch genug von mir, seitdem bin ich berüchtigt. Mein Besitzer berühmt, am Ende war es die Steuern und nicht der Mord. So, jetzt Achtung, die Frage ist, was bin ich? Und wenn man es auch nochmal hört, es war damals verboten, mich zu besuchen. Dann muss man jetzt, wenn man überlegt, wissen, dass doch hier wirklich keine Person gesucht wird. Wir müssen dazu sagen, dass wir eine Lösung via Twitter bekommen haben. Wir haben es halt ganz gerne, wenn es in die Kommentare geschrieben hat, aber es hat halt auch über Twitter funktioniert, die zumindest mit der Lösung was zu tun hat, aber es ist nicht die gelöste Lösung. Bella, klär doch mal auf.
Ja, lieber Hopprop, du hast richtig gedacht. Aber leider können wir deine Lösung nicht gelten lassen. Ich lese mal die Lösung vor. Und zwar war es so, dass wir in diesem Fall keinen Mörder und auch kein Opfer, sondern das Pony Inn gesucht haben. Das war eine Flüsterkneipe. Als Flüsterkneipen wurden während der Alkoholprohibition in den USA von 1919 bis 1933 illegale Kneipen oder auch Clubs bezeichnet, in denen insbesondere hochprozentige Getränke, aber eben auch Bier und so weiter ausgeschenkt wurden. Der Staatsanwalt und Freund von Al Capone, Max Wing, saß dort und unterhielt sich mit ein paar gegnerischen Kartellangehörigen, als dann 29 Mafiosi mit 5 Autos vorfuhren und Kugel um Kugel in den Laden schossen. Max Wigging starb damals, die eigentlichen Ziele allerdings entkamen allesamt. Seitdem wurde Al Capone von der Polizei beobachtet, nachweisen konnten sie ihm aber trotz vieler weiterer Auftragsmorde nichts. Genau, wir haben diese Flüsterkneipe gesucht, das Pony Inn.
Ja, und Hoprop hat als Lösung geschrieben Al Capone.
Ja.
Also es hatte schon.
Aber schon ganz dicht dran.
Es hatte was damit zu tun und er hat wahrscheinlich genau gewusst, was wir wollten. Hätte dann wahrscheinlich mal richtig gelesen. Aber trotzdem, ja, so halb richtig.
Einen halben Glückwunsch.
Ja. Alles klar. Ja, gerade haben wir es erzählt, wir haben kein neues Krimi-Rätsel. Wir haben, ich sag mal, wir haben halt eine halbe Stunde.
Wir waren ein bisschen kreativ.
Wir haben vor dem Podcast noch eine halbe Stunde ein bisschen mehr geschnackt. Der Bettler hat irgendwie ihr falsches Mikrofon verschluckt gehabt. Und naja, auf jeden Fall waren wir der Meinung, ach, wir können euch ja eigentlich nicht mit einem Krimi-Rätsel entlassen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie kreativ wir mittlerweile in den Krimi-Rätseln sind im Schreiben. Wir haben das ja lange nicht mehr gemacht. Also früher hat es ja Klaus auch immer ganz gerne geschrieben, wie Klaus noch Teil dieses Podcasts war. Oder ich habe es auch mal gemacht. Und wir haben so ein bisschen hin und her gegoogelt und ja, wir sind dann auf ein Krimi-Rätsel gestoßen, das wir euch gerne vorstellen möchten. Auch zu diesem Krimi-Rätsel, wie zu jedem anderen. Ihr könnt uns Fragen via Twitter oder Facebook gerne stellen, die aber bitte nur mit Ja und Nein beantwortet werden können. Und wenn es dann zum nächsten Mal nicht gelöst wird, dann verlängern wir es vielleicht nochmal und würden uns nach wie vor natürlich auch freuen, wenn ihr uns Krimi-Rätsel einreicht, die wir hier vorstellen können. Aber jetzt wird euch Bella erstmal unser eigen kreiertes neues Krimi-Rätsel vorstellen.
Ja, also welches aus der Feder von Hatti stammt, ja, also Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja.
Ich habe mich sehr schwer damit getan, sowas zu schreiben. Gut, also Hattis Krimi-Rätsel. Passt auf. Abends und morgens war er sauber und rein. Sein uniformiertes Doppelleben machte ihn zum Mörder und das darf so nicht sein.
Mit Reim. Ja, keine Überschrift zu diesem Krimi-Rätsel. Probiert euch mal so ein bisschen an diesem Krimi-Rätsel. Wie gesagt, Ja- und Nein-Antworten geben wir euch natürlich gerne via Twitter und Facebook. Ja, wir haben jetzt knapp eine Stunde voll gepodcastet. Das passt auch in die Sendezeit von den Hörern von Radio ISN. Da hört uns ja immer so mit ein oder zwei Wochen Verzögerung. Ganz liebe Grüße auch an die Hörer. Ich bin für heute mit meinen Geschwafel.
Nerven am Ende.
Reden, ja, Nerven am Ende. Ich muss gleich noch ein bisschen schreiben und schneiden. Bella wird kochen oder essen. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, Bella hat das letzte Wort.
Ja, ihr Lieben, wahrscheinlich hört ihr schon meinen Magen knurren. Also ich werde es jetzt ganz kurz machen. Macht's gut und wir hören uns in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Case closed.